Und unser nächster Sprecher, André Wolf, wird vielen von euch bekannt sein. Er ist Mitarbeiter bei der Plattform Mimikama. Sein Spezialgebiet ist also Fake News, Bots, soziale Netze, soziale Medien. Und without further ado, André, bitte.
Danke. Ah, Ton. Ton da? Super, hört ihr mich? Alles klar. Es freut mich, heute wieder hier sein zu können. Ich habe heute nochmal die Präsentation ein bisschen abgeändert mit ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Social Bots heute. Also heute geht es um das Thema Social Bots im Fokus. Mein Name ist André Wolf, wie gerade schon gesagt. Ich arbeite für den Verein Mimikama. Der Verein Mimikama, hops, die Folien sind gar nicht an. Folien 1.11. Ah, der Verein Mimikama wurde im Jahr 2011 gegründet. Der wurde hier in Wien gegründet von Thomas Wannmacher. Grundsätzlich ist der Verein Mimikama kein Verein, der irgendwie als Hochglanzprojekt gestartet ist, auch nicht auf dem Reißbrett entstanden ist, sondern aus der Not entstanden ist. Der Gründer selbst hat damals Farmville gespielt, hat das auch recht gerne gespielt. Das war der Grund, warum er überhaupt auf Facebook war. Und bei Farmville sammelt man mit den Nachbarn zusammen oder über die Nachbarn zusammen Goodies, holt da Punkte und irgendwelche kleinen Goodies halt. Und da hieß es zu dem Zeitpunkt, wenn du dir diese Browser-Erweiterung oder dieses Programm installierst, dann kriegst du noch mehr Goodies bei Farmville. Und das hat er natürlich damals getan, weil er wollte noch mehr Punkte haben. Das ganze Problem an der Sache war, das war eine Klickfalle. Er hatte dann anschließend ein Abo von 4,99 € auf seiner Handyrechnung. Aufgrund dieser Klickfalle war natürlich verständlicherweise stinksauer. Er hat daraufhin seine ganzen Freunde bei Farmville warnen wollen, also seine Freunde bei Facebook. Und das wurde dann über Nacht circa 5000 Mal geteilt. Und da hat er gemerkt, hey, hier geht was. Hier ist was Neues, was es so noch nicht gab, nämlich dass Menschen anderen Menschen auf Facebook helfen und sie vor Klickfallen warnen. Und das war wirklich die Geburtsstunde von Mimikama letztendlich. Und ja, jetzt stehen wir halt so weit, dass wir in dem gesamten deutschsprachigen Raum vertreten sind. Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten und seit gut einem Jahr auch den Niederlanden. Da haben wir so ein kleines Team, die unsere Artikel auf Niederländisch übersetzen, beziehungsweise spezifisch niederländische Sachen sollten das Phishing-Mails oder Falschmeldungen aus dem niederländischen Bereich sein, wirklich dann für sich selbst auch behandeln. Wir selbst sind hauptsächlich aktiv auf Facebook, in den sozialen Netzwerken. Wir arbeiten anders als andere. Bei uns ist es ganz einfach so, man stellt uns Fragen. Das ist das Ziel des Ganzen, dass das halt Nutzer, wenn sie im Internet über Probleme stolpern, Fragen haben, die uns einsenden können. Und dafür haben wir verschiedene Kanäle. Wir haben auf unserer Webseite mimikama.at den großen roten Fake-Melden-Button. Da kann man draufklicken, dann kommt so ein Formular, da kann man einfüllen, welche Frage man hat. Da sollte man nach Möglichkeit auch einen Link zupacken, dass wir uns das selber anschauen können. Man kann auch Screenshots oder generell Bilder hinzufügen, sodass wir wirklich schauen können, was ist unterwegs, was ist los. Das nächste wäre, dass man auf unseren Facebook-Seiten, einmal der zuerst denken, dann klicken oder aber auch der Mimikama auf Facebook, Nutzeranfragen stellen kann. Das hat in diesem Fall den Vorteil, dass andere Nutzer schon mitmachen können bei der Suche oder generell schon, wenn sie Antworten haben, darauf antworten können. Da ist auch wesentlich dynamischer die Diskussion. Und da kann man halt auch diese Fragen stellen. Und letztendlich, was man dazu sagen muss, wir haben eine offene E-Mail-Adresse, sprich man kann uns Viren, Trojaner, Spam, Phishing-Mails zusenden, die analysieren wir dann und je nachdem, wie viele von einer bestimmten Art da sind, publizieren wir das Ganze natürlich auch, so dass wirklich alle gewarnt werden können. Also das ist diese Art Monitoring, die wir haben. Wir reagieren auf Nutzeranfragen. Wir sind den ganzen Tag in Social Media unterwegs, hatte ich ja eben schon gesagt. Das mag für viele sich erstmal ganz toll aufhören, yeah, ganzen Tag YouTube, Twitter, Facebook, kann aber auch sehr mühsam sein. Wir haben halt reagiert darauf, wie Social Media gewachsen ist und wie man sich dort, wie man dort arbeitet. Also dazu kommt, dass man Social Media und das Nutzerverhalten gegenüber früher ein bisschen anschauen muss. Wir hatten halt früher ein völlig anderes Verhältnis zwischen Empfängern und Sendern in der Zeit vor Social Media. Sprich, in dieser Zeit hatten wir wenig Sender. Es gab halt diese klassischen Sender, das waren TV- und Printmedien. Zwischendurch hatte man oder auch den Hörfunk dabei. Das waren halt wenige Sender, die man empfangen konnte, wenn man an die 80er und 90er Jahre zurückdenkt. Wir hatten damals die ganzen Stellen, die gesendet haben, eine Gatekeeper-Funktion gab es damals dort. Journalismus oder Journalisten waren die Gatekeeper, die wirklich dann aufgepasst haben, dass die Informationen nach Möglichkeit auch korrekt sind oder dass sie auch überprüft wurden und dass das, was gesendet wurde, nach Möglichkeit auch wirklich korrekt war. Wir hatten viele Empfänger früher schon, ja, aber was es damals nicht gab, war die Resonanz. Sprich, wenn eine Fernsehsendung war oder ein Artikel gedruckt wurde, gab es halt kaum Möglichkeiten, eine Resonanz darauf zu geben. Man konnte klar einen Brief an den Intendanten senden oder einen Leserbrief in einer Zeitung abdrucken lassen, aber das war halt nicht so weit verbreitet. Heute haben wir das wirklich durch Social Media und durch das Internet natürlich eine völlig andere Kommunikationsweise. Wir haben auf einmal viele Sender, sprich jeder von uns kann zu einem Sender werden potenziell. Ich kann mir eine Webseite aufbauen, einfacher denn je durch Website-Baukästen, was es auch noch gar nicht so Ewigkeiten gibt. Ich kann mir auf Facebook oder auf anderen sozialen Netzwerken eine Seite erstellen, über die ich natürlich meine Inhalte an andere senden kann in dem Sinne. Ich kann einen YouTube-Kanal aufbauen und sogar Videos senden, wenn ich das möchte. Das hat natürlich als Nebeneffekt, dass es kaum eine Filterinstanz mehr gibt. Sprich, ich selbst bin meine eigene Filterinstanz und wenn ich meine, etwas senden zu müssen, möchten, dann kann ich das machen, ohne kontrollieren zu müssen, ob das stimmt. Letztendlich haben wir genauso wie früher viele Empfänger, also die Empfängerzahl ist potenziell jeder, das hat sich nicht geändert zu früher. Der Unterschied ist aber, heute kann man eine direkte Resonanz geben. In den sozialen Netzwerken habe ich grundsätzlich sofort die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben, sofort etwas darauf zu sagen, was ich gerade konsumiert habe. Und interessanterweise, durch die Kommentare entsteht eine dynamische Diskussionskultur, die mal positiv, konstruktiv, manchmal aber auch negativ, destruktiv sein kann. Aber sie ist da. Ich habe also die Möglichkeit, direkt auf etwas zu reagieren. Und was natürlich auch dank der sozialen Netzwerke und des Internets da ist, ich kann unheimlich günstig in dem Sinne senden. Also es kostet mich teilweise nichts, ich kann das als Hobby machen. Man denke vor 30 Jahren zurück, wenn ich irgendwo senden wollte, das war ja kaum möglich, wenn ich nicht gar selbst als Amateurfunker in dem Sinne das Senden war, nicht günstig. Aber wirklich über Medien etwas senden, das ist heute in dem Sinne günstig geworden. Dementsprechend ist beim Senden oder gibt es beim Senden natürlich auch Falschmeldungen und Falschmeldungen, Fakes, Hoaxes. Ich möchte an dieser Stelle erstmal den Begriff Fake News wegstellen, denn wir haben in den letzten 7 Jahren hauptsächlich mit den Begriffen Fake, Fakes, Hoaxes und urbane Legenden gearbeitet. Da haben wir natürlich vieles sammeln können. Da gebe ich immer so gerne anfangs noch so einen kleinen Überblick, was es da gab. So ein Klassiker ist die HIV-infizierte Nadel in Kinosesseln. Das ist eine richtig klassische, uralte, urbane Legende, die seit Jahren unterwegs ist, mittlerweile nicht mehr ganz so stark, obwohl es diese HIV-infizierte Nadel in Abwandlungen immer noch gibt. Damals hieß es, dass in einem Kinosessel in einer bestimmten Stadt, bei diesem Beispiel ist es Wien, eine HIV-infizierte Nadel sei und man sollte doch vorsichtig sein, wenn man sich hinsetzt. Das ist ein sehr interessanter Fake, eine sehr interessante Legende, weil sie ist variabel, dynamisch. Wenn man den Ort austauscht, also aus Wien auf einmal Bielefeld, Hamburg, Braunschweig oder Köln, was ja auch passiert ist, macht, lebt diese urbane Legende in dem Ort weiter und wird dementsprechend geteilt von Menschen, um andere zu warnen. Eine andere, neuere, etwas ähnliche urbane Legende ist die Meldung, dass CDs in Briefumschlägen unterwegs seien. Diese CDs seien mit einer chemischen Substanz bestäubt, die die Atemwege lähmt. Das ist eine recht neue urbane Legende, die ist ungefähr ein Jahr alt, tauchte letztes Jahr im November auf, erlebt jetzt gerade im September, Oktober eine Renaissance interessanterweise. Sie wird sehr häufig über WhatsApp neu verteilt im Moment. Da ist natürlich überhaupt nichts dran. Das hat es nie gegeben, interessanterweise. Hier spielen viele Sachen zusammen. Einmal dieses klassische, man könnte sich überall mit irgendwas infizieren oder anstecken. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen Islamophobie hier drin, denn da drin steht, dass auf der CD angeblich Verse aus dem Koran wären. Also hier spielt ziemlich viel zusammen, was Ängste, was Emotionen aufbaut. Man muss dazu sagen, Emotionen sind natürlich ein Motor für Falschmeldungen und dadurch werden sie beschleunigt weiter verbreitet. Das ist auch so ein Klassiker, wenn man zum Thema Ängste geht. Ich nehme immer gerne die Politik raus aus dem ganzen Spiel bei Falschmeldungen, denn ursprünglich waren Falschmeldungen oftmals unpolitisch, sondern haben einfach nur mit Ängsten gespielt. Das ist eine Falschmeldung aus dem Jahr 2014, die damals extrem viral ging, also dass die bulgarische und rumänische Organmafia angeblich mit weißen Lieferwagen durch Städte fährt, dort Kinder entführt, diese Kinder nach Osteuropa verschleppt und den dort die Organe entnimmt, um sie zu verkaufen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte urbane Legende letztendlich, wie wir rausgekriegt haben. Da spielen ganz viele Sachen zusammen. Und diese Legende wurde von Stadt zu Stadt verteilt, weil auch hier, wie schon bei der HIV-infizierten Nadel, einfach der Stadtname ausgetauscht wurde. Also ursprünglich hieß es Essen und Duisburg, steht auch dort oben. Dann ging es auf einmal nach Berlin, die waren exakt dasselbe Foto. 2 Tage später waren sie angeblich in Berlin unterwegs und dann ging das durch alle möglichen Städte und wurde einfach überall geteilt. Wir haben seinerzeit geschaut, wo kommt diese Legende her, weil auch das machen wir hin und wieder, wenn wir Zeit haben, und haben den Ursprung dieser Legende gefunden. Es war ein Tatort aus dem Jahr 2011, der exakt diese Geschichte in seinem Drehbuch hatte. Letztendlich war es, wie der Regisseur selber gesagt hat, eine Was-wäre-wenn-Geschichte, also es hat nie stattgefunden. Das Interessante ist, aus diesem Tatort hat sich dann diese urbane Legende entwickelt, die heute noch irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, dass weiße Lieferwagen, die langsam durch Orte fahren, ja angeblich Kinder, interessanterweise wahlweise auch Katzen oder Hunde entführen. Das ist der Punkt, es sind oftmals Beobachtungen, die man dann sieht, dann fährt wirklich ein weißer Lieferwagen durch einen Ort und dann kriegen viele dann Angst aufgrund dieser Falschmeldung. Oftmals hat sich das rausgestellt, die Polizei hat die dann angehalten, waren es tatsächlich Handwerker, die eine Hausnummer gesucht haben, kam häufig vor, aber auch wirklich Schrottsammler, die dann unterwegs waren und wirklich was gesammelt haben. Das ist auch eine sehr interessante Angst um den Verlust der eigenen Tradition, das ist eine Falschmeldung, die wir intern das Bullshit-Triple nennen. Dieses Bullshit-Triple taucht jedes Jahr im Oktober auf. Interessanterweise ist es auch jetzt wieder unterwegs in den sozialen Netzwerken. Die Angst davor, dass ich meine christlichen Traditionen verliere. Interessanterweise wird bei dieser Angst immer als erstes auf das St. Martinsfest, auf den St. Martinsumzug angesprochen. Wir haben uns lange gefragt, warum ausgerechnet der St. Martins-Umzug, und wir sind dann irgendwann drauf gekommen, ganz einfach, weil es diesen St. Martins-Umzug speziell in Deutschland in vielen Städten nicht gibt. Aber nicht seit einigen Jahren, sondern seit vielen Jahrhunderten nicht mehr gibt. Denn der St. Martins-Umzug ist eine katholische Tradition. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin in einer sehr stark protestantisch geprägten Region aufgewachsen. Ich kannte bis zu meinem 14. Lebensjahr den St. Martin überhaupt nicht. Das ist also völlig normal gewesen. Erst in einer weiterführenden Schule, als man mit den Nachbardörfern zusammenkam, da hat man gemerkt, Moment, da gibt es ein St. Martinsfest, das kenne ich nicht. Bei uns hat man immer schon Laternenfest zu dem Zeitpunkt gefeiert. Und das ist exakt das, was jetzt häufig in sozialen Netzwerken angesprochen wird, dass angeblich St. Martin wegen der Islamisierung verschwinden würde und jetzt Laternenfest heißen würde. Nein, es war schlichtweg Martin Luther, der damals gesagt hat, wir verehren keine Heiligen. Dementsprechend wurde St. Martin schon vor vielen Jahrhunderten abgeschafft. Das andere kommt auch aus falschen Beobachtungen daher, also sprich diese Behauptung, ich feier Weihnachten, beziehungsweise ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und nicht auf den Wintermarkt. Ja, das ist auch eine urbane Legende, die entstanden ist am Münchner Flughafen. Es war vor mehreren Jahren ein CSU-Politiker, der landete dort, stieg aus und stand vor dem Wintermarkt am Münchner Flughafen. Ja, den gibt es tatsächlich. Der wurde auch bewusst Wintermarkt dort genannt, weil er die Adventszeit überdauert, sprich er ist auch im Winter noch da. Also kann er diesen Namen Weihnachtsmarkt gar nicht tragen, weil er darüber hinaus noch geht. So, dann andere Sachen, so wie Jahresendfeier für Weihnachten und so. Sowas war in Wirklichkeit nie im Gespräch, aber das wird dann beigemengt und auf einmal wird dann dieses Monster erstellt, dass wir angeblich unsere Traditionen verlieren würden, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also dieses Teil ist gerade wieder aktuell unterwegs und ich weiß, es ist auch im Oktober 2018 wieder zu finden und ich gehe davon aus, Oktober 2019 wieder. Ein Klassiker, wo man wieder zeigen kann, es hat nicht immer alles mit Politik zu tun, ist die vor einem Jahr entstandene Hysterie vor Horrorclowns. Das war wirklich in aller Munde. Horrorclowns überall hieß es und die Kinder sollten doch bitte zu Halloween nicht als Clowns verkleidet auf die Straßen gehen. Es könnte gefährlich sein und überhaupt könnten überall Clowns unterwegs sein, die wild fuchtelnd mit Messern vor einem stehen. Das war eine reine Hysterie, die sich letztendlich zu einer Medienhysterie gesteigert hat, wo dann anschließend auch viele Trittbrettfahrer raus entstanden sind. Das ist das Problem, dass viele der Fälle, die entstanden sind, daraus gekommen sind, dass diese ganze Geschichte erst verbreitet wurde. Also wir haben zu den wenigen Fällen, wirklich zu den wenigen Fällen, die wirklich polizeilich dokumentiert wurden, eine um Längen vielfache Menge an Falschmeldungen gefunden. Das war der Zeitpunkt, als die sogenannte Webseite 24aktuelles.com ins Rampenlicht getreten ist. Diese Seite, die kann man aufrufen, da kann man Inhalte selbst verfassen, ein Bild hinzulegen und die Seite generiert das dann so, als ob es sich um eine News-Mitteilung handelt. Und das ist zum Beispiel einer der weit über 500 Falschmeldungen, die wir innerhalb von 7 Tagen dort gefunden haben. Die wurden schlichtweg dort generiert, die wurden dann in die sozialen Netzwerke getragen und dann sah das so aus, als ob es sich um eine News-Meldung handelte. Letztendlich, wenn man die Seite aufmerksam gelesen hat, stand dann unten drunter, dass die einzelnen Meldungen auf dieser Seite nicht echt sind und dass das halt alles eine Art der Satire ist. Aber soweit lesen die meisten mittlerweile schon gar nicht mehr. Kommen wir zu dem heutigen Schwerpunktthema. Wer verteilt Falschmeldungen? Warum werden Falschmeldungen verteilt? Viele der Falschmeldungen werden schlichtweg verteilt in Blogs und Facebook-Gruppen und werden dort halt unkontrolliert verteilt. Manche unabsichtlich, weil man einfach wie eben warnen möchte. Andere wiederum aus Intention. Da werden dann Gruppen erstellt, Menschen darin gesammelt, um sie wirklich einseitig und tendenziös mit Informationen zu versorgen. Und da kommen dann wirklich eine wirre Vielfalt von Informationen, die schlichtweg falsch sind und die auch beweisbar falsch sind, mit in so einen Pool. Also hier haben wir dann ganz viel was der Filterblasenthematik, da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, was der Filterblasenthematik entspricht. Also sprich, wenn ich immer einseitig aus bestimmten Gruppen, aus bestimmten Streams meine Informationen beziehe, sorgen die Netzwerke dafür, dass ich auch nur das bekomme, was mich interessiert und womit ich immer schon interagiert habe. Und darauf basieren natürlich gerade in sozialen Netzwerken, gerade auf Facebook, diese Gruppen. Da kommen dann wirklich solche Sachen bei hanebüchene Sachen wie angeblich, dass der Dschihad schon in Deutschland ausgebrochen sei. Das wurde wirklich allen Ernstes Ende September behauptet. Das wurde auch mit Fotos unterlegt. Das Ganze war interessanterweise ein Text aus dem Englischen, aus dem US-Englischen, der dann übersetzt wurde, der interessanterweise auch schon ein halbes Jahr irgendwie so alt ist, aus dem Frühjahr 2017 stammt und der dann in seiner deutschen Version mit Bildern unterlegt wurde, Bildern wie das eben oder auch wie dies hier, wo es dann hieß, das sei ein Brandanschlag auf ein Auto in Kopenhagen und das dann wirklich als Beweisfoto hinzugefügt wurde. Beide Fotos haben wir uns angeschaut. Durch die Bilderrückwärtssuche in verschiedenen Suchmaschinen war es dann gar nicht schwer, die entsprechenden Ergebnisse zu finden. Beide Fotos wurden von Shutterstock genommen. Das eine zeigt Kiew, also Straßenschlachten in Kiew. Und das andere, das ist nochmal wesentlich interessanter, diese angebliche Auto, was einem Brandanschlag in Kopenhagen unterlegen war, stammt aus einer Fotoserie eines Fotografen, der mehrere Autos so hingelegt hat und von verschiedenen Seiten fotografiert hat. Also eine Art Kunstprojekt des Fotografen sozusagen. Dieser Käfer, der liegt dann mal auf der Seite, dann wird er mal von hinten fotografiert, dann liegt wiederum ein anderes Auto neben ihm. Also es stammt definitiv nicht aus Kopenhagen und das hat auch überhaupt nichts mit einem Brandanschlag zu tun. Also diese Seiten, die da verbreitet werden, diese Inhalte, die dann verbreitet werden, die wollen pure Unsicherheit schaffen. Mal machen sie das politisch, so wie hier, dass angeblich schon aufgrund von Migranten ein Dschihad in Deutschland und Dänemark ausgebrochen wäre. Andererseits gibt es dann auch andere Themen, die dann speziell Wirtschaft oder Pharma-Bashing betreiben, so wie diese uralte Meldung, die dann auch dieses Jahr im August nochmal neu entstanden ist, dass in McDonald's-Fabriken Menschenfleisch verarbeitet werden würde. Das ist wirklich eine uralte, aus dem Amerikanischen übersetzte urbane Legende, die dort damals erschienen ist, die eigentlich schon längst aufgelöst war und auch in Deutsch und dann wiederum auf Deutsch übersetzt wurde und nun von Seiten wie jetzt dieses News for Friends vertrieben wird. News for Friends, ganz interessant, haben wir heute Morgen erst noch einen Artikel darüber veröffentlicht. Die haben dann heute Morgen oder in dieser Woche behauptet, in Deutschland, in der BRD würde jetzt der Krieg beginnen. Die ganzen Ärzte seien schon von der Bundeswehr eingezogen worden. Also solche Inhalte verbreitet diese Webseite. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, weil von heute Morgen, das war dann zu spontan zum Einbauen. Der Arzt, der behauptet würde, man könnte mit Backpulver, also mit einem Pilz, der in Backpulver vorhanden wäre, ganz leicht Krebs heilen. Das ist auch so was Typisches, dieses Pharma-Bashing, dass halt die Schulmedizin in Frage gestellt wird und eine Alternativmedizin aufgebaut wird. Das sind alles so Inhalte, die wirklich ganz speziell in speziellen Gruppen und auch auf Seiten bei Facebook betrieben wird. Diese Seiten werden natürlich immer anonym geführt. Wer dahinter steckt, weiß man kaum. Auch hier bei dieser Webseite. Bis heute Morgen hatte sie noch ein Impressum und ich bin froh, dass ich es noch gescreenshottet habe. Denn seit heute Morgen ist dieses Impressum verschwunden. Da steht dann ganz klar auch drin in diesem Impressum, dass man ja gar nicht wirklich guckt, ob das stimmt oder nicht, sondern dass man davon ausgeht, dass das stimmt. Man sieht also, dass es hier gar keine Gatekeeper-Funktion mehr gibt und auch gar keine Eigenkontrolle, sondern dass der Leser selbst zwischen Lüge und Wahrheit entscheiden soll und bitte konsumiert und ihr müsst mir einfach glauben, was ich da schreibe. Das ist natürlich eine Unart letztendlich und da sollte man mit dem Blick in dieses Impressum auch schon gleich wissen, wo man da steht und mit wem man es zu tun hat. Wie gesagt, seit heute Morgen ist es weg. Den letzten Screenshot habe ich heute Nacht noch gemacht. Das war dann für diesen Artikel mit der BRD. Jetzt ist er auf einmal verschwunden. Kommen wir zu den Social Bots, weil das Thema doch länger wird. Wir haben letztes Jahr einen sehr, sehr interessanten Fall gehabt zu Social Bots und dementsprechend haben wir da auch einiges mitbekommen, wie die auf Facebook interagieren können. Social Bots ist natürlich ein Thema, muss ich gleich sagen, was überbewertet wird, was wirklich klar wichtig ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite uns nicht so stark beeinflusst, wie angenommen wurde lange Zeit. Man muss bei Bots auch generell immer ein wenig differenzieren. Es gibt natürlich gute Bots, das sind dann so die Dienstleistungsbots. Ich habe hier so einen Dienstleistungsbot mitgebracht, wenn man eine Webseite aufmacht, wo man etwas sucht oder wo wirklich dann eine Dienstleistung auch ausgeführt werden soll, taucht dann auf einmal, ich sag mal hier diese Anna auf und sagt, kann ich dir helfen, bitte formuliere deine Frage. Und dieser Bot hilft dir dann halt. Das ist dann ein Good-Bot, ein Dienstleistungsbot. Die findet man häufig vor, das ist auch völlig in Ordnung. Die geben sich auch als Bot aus, sodass man weiß, dass man vor einer künstlichen Intelligenz steht und dann dementsprechend diese künstliche Intelligenz auch nicht mit Menschen verwechselt. Man muss auch gleichzeitig unterscheiden, wenn man vom Thema Bot spricht, dass es neben Social Bots natürlich auch Fake-Accounts gibt, die dann wiederum keine Bots sind, sondern das sind einfach Accounts, wo Leute so tun, als ob sie jemand anderes wären. Das ist völlig normal. Fast, viele Menschen haben einen Fake-Account schlichtweg. Dann gibt es natürlich noch die Social-Media-Tools, die wirklich von Firmen oder auch in der Politik häufig angewendet werden. Das sind dann dementsprechend auch keine Social-Bots, sondern das sind einfach Instrumente, mit denen man mehrere Accounts gleichzeitig oder mehrere verschiedene Social-Media-Portale gleichzeitig bedienen kann. Also da hast du dann Twitter, Facebook und Instagram liegen und kannst mit einem Tool halt alles steuern. Wirkt halt nach außen, wenn man das spamartig verwendet wie ein Bot, ist aber letztendlich keiner. Ja, und letztendlich gibt es diese Bots und da gibt es halt die Social Bots und da will ich jetzt ein wenig näher darauf eingehen. Was sind Social Bots? Social Bots sind keine Menschen, das ist der Punkt. Es sind Software, es sind kleine Social Roboter, die wie Menschen agieren und die bestimmte Ziele erfüllen sollen. Also je nach ihrer Programmierung sollen sie andere Ziele erfüllen. Oftmals werden Social Bots natürlich auch kommerziell eingesetzt. Ich sag mal, unlauter werden sie auf Datingportalen eingesetzt. Sie werden auch eingesetzt in sozialen Netzwerken, um Werbung für bestimmte Portale zu machen. Das gibt es auch. Und letztendlich sollen Social Bots natürlich auch Meinungen beeinflussen. Das wird es natürlich schwierig. Social Bots können Meinung beeinflussen. Social Bots können so weit gehen, wenn sie in Mengen eingesetzt werden und beispielsweise auf Twitter gleichzeitig alle einen Hashtag befeuern, trendet dieser Hashtag natürlich. Und dann sieht es so aus, als ob dieses Thema, was von Social Bots in Wirklichkeit befeuert wurde, angeblich interessant wäre, auch für Medien interessant wäre. Insofern haben sie die Möglichkeit zu beeinflussen. Das Problem ist, dieses Beeinflussungspotenzial, dieser Bot-Effekt, der ist nicht wirklich messbar. Also wir haben keine Referenzwerte, wie wäre es ohne. Dementsprechend können wir bei den gesamten Aktivitäten von Bots immer nur von potenziellen Effekten sprechen. Und das ist natürlich immer ärgerlich, weil potenzielle Effekte, das ist im Nachhinein immer so ein bisschen unbefriedigend. Was war denn jetzt nun wirklich oder was war nicht? einer der führenden Personen im Bereich Social Bots und das, was Social, wie Social Bots auch funktionieren, ist Martin Fuchs. Und Martin Fuchs sagte halt, Social Bots sind Fake Accounts, die im Netz wie Profile echter Menschen wirken können. Doch der Eindruck täuscht, Bots sind programmiert und posten Kommentare im Sinne ihrer Besitzer. Ihr Manipulationspotenzial ist gewaltig. Also sprich, die Bots, die ich einsetze, die werden vorher natürlich programmiert. Und da kommen wir natürlich an die Merkmale, wie sehen typischerweise, beziehungsweise wie kann man sich Social Bots vorstellen. Also so klassisch hat man immer gesagt, Social Bots posten häufig. Das waren früher oder vor einem Jahr hat man wirklich noch das als ernsthafte Merkmale hingestellt, dass man gesagt hat, Social Bots, 100, 200 Einträge pro Tag können die auf Twitter posten und daran erkennt man schon, dass das Bots sind. Wir haben dann auch Bots erlebt, die dann auf Facebook aktiv waren. Da hat man immer gesehen, bei den Inhalten, die gepostet haben, gerade wenn es darum war, dass das Blogartikel waren, haben die Antexte komplett 1:1 aus den verlinkten Blogartikeln übernommen und als Statustext gepostet. Das andere ist, Bots können tatsächlich auch argumentieren. Das ist sehr interessant. Sie können zwar teilweise nur rudimentär argumentieren. Es gibt auch Seiten, wo man das testen kann, mit Bots kommunizieren, was für Antworten das gibt. Und je nachdem, wie gut die programmiert sind, geben die dementsprechend auch Antworten. Sie argumentieren gerne mit Hashtags, das ist ganz klar. Aber man kann erkennen bei Bots, selbst wenn sie Unrecht haben, dass sie einfach weiter argumentieren. Sie geben halt nicht nach. Sie geben halt ihrer programmierten Linie nach. Und was ich eben schon angeführt habe, Bots kapern Hashtags. Das ist halt wirklich eine Sache, die immer wieder beobachtet werden kann, dass bestimmte Hashtags vor bestimmten Sachen so wie Wahlen dann dementsprechend von Bots gekapert werden und dann mit vielen Meinungen oder mit vielen Kommentaren geflutet werden. Bots entwickeln sich aber auch und gerade die Sachen wie Bots würden ständig irgendwie posten, das hat sich über den Haufen geworfen. Bots haben mittlerweile Schlafenszeiten, haben wir festgestellt. Wir haben vor einem Jahr schon Bots untersucht, die haben 7 Stunden geschlafen, dann sind sie aufgewacht, haben 8, 9, 10 Kommentare oder Postings innerhalb von kurzer Zeit gelassen und sind dann wieder 7 Stunden exakt in den Schlaf gefallen. Das war hochinteressant zu beobachten. Nachher konnte man sie aufgrund dieses Automatismus wiederum erkennen, dass man sagen konnte, der hat jetzt wieder exakt 7 Stunden geschlafen, dass wirklich diese Bots immer die gleiche Schlafenszeit hatten. Das andere ist, Bots, habe ich das schon hier bei, die Katzenbilder? Nein, kommt noch. Egal, ich greife vor. Bots posten nicht nur die gleichartigen Inhalte, sondern um abzulenken, posten Bots auch gerne mal dann Katzen- oder Hundebilder, um sich wirklich einen Charakter zu geben, der dann wirklich menschlich glaubwürdig ist. Bots nutzen natürlich geklaute Profilfotos. Das ist logisch, weil sie keine existierenden Personen sind. Häufig sind das Profilfotos, die sich dann interessanterweise aus anderen in anderen Netzwerken finden lassen, also gerne bei VK in dem russischen Netzwerk. Aber was wir auch gemerkt haben, viele symbolträchtige Profilfotos sind. Gerade auf Twitter hat man viele Bots, die dann irgendwelche aus Philosophen oder Liberale von vor 200 Jahren darstellen. Wirklich alte Fotos von Männern mit Perücken aus dem 17., 18. Jahrhundert, was da wirklich so ein bisschen pseudo-intellektuell wirken soll. Ja, und letztendlich haben wir irgendwelche Icons oder auch Comicfiguren, die dann wiederum menschlich wirken sollen. Also Bots klauen sich grundsätzlich Profilbilder und die kann man über die Bilderrückwärtssuche natürlich immer finden. Personenangaben sind immer gut irgendwie ausgefüllt, wenn auch teilweise schwachsinnig, aber sie sind ausgefüllt. Der Gag ist, und da kommen wir wieder zu den Katzenbildern, Bots legen sich natürlich erstmal einen Freundeskreis an. Sie posten natürlich auch harmlose Sachen und versuchen, so viele Freunde wie möglich zu finden. Also bei Facebook haben wir Bots beobachtet, die haben dann wirklich die maximale Anzahl an Freunden. Die gehen dann auf die 5000 Freunde, das ist die physisch maximale Anzahl an Freunden, und sie verschicken aktiv auch Freundschaftsanfragen, verknüpfen sich auf Twitter natürlich auch aktiv mit anderen Personen. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, wie gesagt, die Zahlen habe ich dann von Martin Fuchs übernommen. Es gibt Schätzungen, dass wir wirklich über 100 Millionen Fake-Accounts auf allen großen Social-Media-Plattformen haben. Es sind dummerweise nur Schätzungen, denn Bots entwickeln sich natürlich weiter und je nachdem, wie sie programmiert sind, sind sie auch schwer zu erkennen. Also es gibt natürlich Seiten, da kann man Links eingeben und prüfen lassen, ob es sich dort um einen Bot handelt. Amerikanischsprachige Bots werden da wesentlich leichter enttarnt. Deutschsprachige Bots können diese Programme oder diese Seiten noch nicht so gut enttarnen. Und wie gesagt, es gibt natürlich immer bessere Programmierungen, so wie diese Schlafensphase, die es vor langer Zeit nicht gab, die wir dann beobachtet haben und die wirklich jetzt auch häufig angewendet wird. Eine große Frage in diesem Bereich ist immer, was kosten Social Bots? Und da gibt es natürlich von günstig bis teuer alles. Man kann Social Bots ganz normal über Webseiten kaufen. Da findet das dann statt. Dann kosten die irgendwie teilweise je nach einfacher Programmierung auch wirklich nur eine bestimmte Anzahl 100 Euro. Und dann gibt es natürlich auf dem Schwarzmarkt die wirklich sehr gut programmierten Bots, die auch letztendlich ja ganze Kampagnen steuern sollen, die wirklich viel, viel teurer sind. Also da kann man jetzt nicht festlegen, wie teuer ein einzelnes ist, sondern wie gut diese Programme programmiert sind. Also man muss sich das vorstellen, wie mit diesem Baumaterial. Ich kann günstig im Baumarkt Baumaterial bekommen. Wenn ich selber nicht bauen kann, irgendwas damit anfangen kann, bringt mir das nichts. Dann habe ich halt ein paar Euro 50 ausgegeben und sitze da mit meinem Material und habe da irgendeinen Schund zusammengebaut. Oder ich kann halt Baumaterial kaufen und kaufe mir einen guten Baumeister dazu. Und je nachdem, wie viel Geld ich dem Baumeister gebe, kann der natürlich entsprechend bessere Sachen machen. Das ist zum Beispiel so ein billiger Discounter-Bot, den haben wir vor 2-3 Wochen rein zufällig gefunden. Das ist natürlich etwas, was Social Bots, wenn sie schlecht programmiert sind, wie es in die Hose geht. Ja, da hat dieser Hot Asian Lesbian, sollte da Werbung für eine Pornoseite machen und hat dann natürlich völlig daneben gegriffen in der Wahl des Bildes dafür und hat Pommes mit Ketchup gepostet. Das ist natürlich ein Discounter-Bot in diesem Fall. Billig aufgebaut, schlecht programmiert, ziemlich einfach zu finden. Arbeitet mit Hashtags da unten und darum ging's. Wir haben aber genau vor einem Jahr, das ist jetzt wirklich ein Jahr her, zusammen mit der Webseite We Are Watching You, und da hat noch ein Spiegel-Redakteur gleichzeitig mitgeholfen, wie sich herausstellte, eine Bot-Ring bzw. einen potenziellen Bot-Ring auf Facebook gefunden. Ich muss jetzt leider ein bisschen Gas geben, weil ich gerade eine Zeitanzeige gekriegt habe, aber das ist unheimlich interessant, weil wir vor einem Jahr Bots wirklich eine Zeit lang beobachtet haben. Wir haben auf Facebook eine Verbindung von mehreren Social Bots gefunden, die alle AfD positive Inhalte gepostet haben, alle gleichzeitig denselben Inhalt gepostet haben und sie ziemlich viele Parallelen hatten. Also man kann hier schon sehen, der Norbert Bill und der Axel Schönhaupt, dass die zur gleichen Zeit denselben Inhalt gepostet haben. Gleichzeitig aber auch die Susanne Lanowski und der Mike Brain Stahl, die haben wirklich dann ein und denselben Inhalt zur gleichen Zeit gepostet. Und diese Bot-Profile haben wir dann beobachtet und analysiert und haben gemerkt, dass diese Bot-Profile mindestens in 21 Facebook-Gruppen Admins waren. Also das sind immer dieselben. Das ist jetzt diese Übersicht über diese 21 Gruppen, und diese Icons da oben sind die jeweiligen Administratoren. Wie ihr an den Bildern erkennen könnt, die kommen immer wieder in allen Gruppen vor. Das sind immer wieder dieselben Profile. Hier nochmal im Klartext, das waren diese 21 Gruppen, die von diesen potenziellen Bots gesteuert wurden. Es waren alles AfD-positive Gruppen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die AfD dahinter steckt. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt schlichtweg nicht sagen. Wir konnten lediglich sagen, dass es inhaltlich sehr tendenziös waren, was diese Bots betrieben haben. Und dann haben wir uns diese ganzen Profile im Einzelnen angeschaut. Und gerade bei den Frauen, bei diesen weiblichen Profilen, haben wir ein sehr interessantes Prinzip herausgefunden, das wir dann Jeanne d'Arc-Prinzip getauft haben, nämlich dass diese weiblichen Profile sich ziemlich ähnlich immer sahen, dass sie immer eine starke, junge, kämpferische Frau waren, dass diese kämpferischen Frauen in ihren Kommentaren auch immer richtungsweisend waren, andere wirklich dazu animiert haben, ermutigt haben, zu kämpfen, immer weiterzugehen und auch politisch aktiv zu sein. Das war zum Beispiel die Anja Bahl. Zum Vergleich, das ist dann Maria Wagenfeld. Die waren alle untereinander, muss man dazu sagen, alle miteinander befreundet, haben alle diese über 21 Gruppen als Administratoren betrieben und haben alle immer denselben Inhalt gepostet. Also dieses Viktor Orbáns Rede tauchte dann interessanterweise auch bei Anja Bahl auf. Hier haben wir noch die Susanne Lanowski, wieder ein kämpferisches Bild. Und es ging immer halt in diese gleiche Richtung. Und wir haben auch immer in den Titelbildern, kann man sehen, AfD. Da haben wir auch wieder AfD. Da oben haben wir wieder auch AfD. Also wie gesagt, es konnte nicht gesagt werden, dass es offiziell die Bots der AfD waren, weil das kann man schlichtweg nie sagen. Aber es war alles tendenziös in diese Richtung. Und wir haben halt immer gesehen, diese kämpferischen Frauen. Hier haben wir nochmal, Anja Bahl hatte dann interessanterweise dasselbe Bild wie die Susanne Lanowski, nur halt aus derselben Reihe, nur halt andersrum. Also es war alles immer ziemlich identisch, was sie gepostet haben und alles immer ziemlich gleichartig aufgebaut, auch von der Bilddynamik her. Das Ganze war dann mit der Analyse im November ruhig. Das haben wir dann halt veröffentlicht. Das ging dann halt beim Spiegel, bei We Are Watching You und bei uns online. Die Analyse war dann Ruhe. Und dann gab es 10 Monate später, im letzten September, auf einmal Knalleffekt. Und zwar gibt es in Deutschland eine Partei, die nennt sich Die Partei. Sie sagen offiziell, sie sind eine Satirepartei. Und die haben sich diese Bot-Accounts, aber auch diese Gruppen, die wir beschrieben haben, haben die infiltriert und haben die Administratoren rausgekloppt und haben tatsächlich die ganzen Gruppen übernommen und dann wirklich geschrieben, worum es da ging in diesen Gruppen, dass die alle vernetzt waren. Sie haben also das, was wir letztes Jahr im November veröffentlicht haben, bestätigt nochmal und auch gleichzeitig bestätigt, dass es sich dabei um Bots bzw. um teilautomatisierte Accounts handelt. Und jetzt komme ich noch zu einem kurzen offiziellen Video.
Liebe Mitbürger, mein Name ist Shachar Shapira. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist ein altpreußischer Name. Wenn Sie dieses Video sehen, sind Sie eines von 180.000 Mitgliedern der 31 geheimen AfD-Facebook-Gruppen, die von nun an unter der Führung der sehr guten Partei, Die Partei, stehen. Sprechen wir aber kurz darüber, warum Sie hier sind. Oder noch besser, wie Sie hierher gekommen sind. Die meisten von Ihnen sind männlich und 40 bis 50 Jahre alt. Sie sind noch nicht so lange im Internet und kennen sich hier auch nicht so gut aus. Aber irgendwann hat man Sie in eine dieser Gruppen eingeladen. Und dann bekamen Sie plötzlich ganz viele Freundschaftsanfragen von fremden Menschen, die Sie immer in mehr Gruppen hinzugefügt haben und so weiter und so fort. Bis Ihre Timeline nur noch aus AfD-Werbung, Fake News und Hetze bestand. Und wissen Sie was? All diese Gruppen, die wurden nicht mal von echten Menschen gegründet, sondern von Bots. Ja, Fake-Profile, die einfach ganz viele Freunde adden, bis es nicht mehr geht. Dann gründen sie Gruppen und fügen all ihre Freunde hinzu. Dann bespielen sie mit Hilfe von Algorithmen all diese Gruppen gleichzeitig mit Inhalten und übergeben die Leitung an echte AfD-Mitgliedern für den Fall, dass sie gelöscht werden. Verstehen Sie? Sie werden von Robotern verarscht. Wie in der Matrix. Alle 31 Gruppen werden von einem AfD-Mitglied namens Anne Teska administriert und von einem Mann namens Benjamin Haupt moderiert. Der ist übrigens auch Vorstandsvorsitzender des AfD-Kreisverbandes Speer, also unter dem Landesvorsitzenden Uwe Junge, der von der Existenz der Gruppen genau zu wissen scheint. Wohl auch wie Frauke Petri. Alle Posts, die der AfD kritisch gegenüberstehen, werden auf Anweisungen der Admins entfernt. Mit Hetze wird bei weitem nicht so kritisch umgegangen. Mein Team und ich haben die Gruppen vor 11 Monaten infiltriert. Nun übernehmen wir die Macht. Das ist eine gute Nachricht für Sie, denn von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht. Unsere ersten Verbesserungsmaßnahmen sehen Sie schon jetzt. Wir haben alle Gruppen dezent umbenannt, mit hochwertigen Grafiken aufgehübscht und auch einige Fehler korrigiert. Zum Beispiel wurde der AfD-Politiker Bernd Höcke in den Namen einiger Gruppen fälschlicherweise Björn Höcke genannt. Diesen Fehler haben wir gerne für Sie behoben. Außerdem gibt es ein paar neue Regeln. Und zwar: Hetze gegen Muslime ist ab sofort immer gegen Mekka auszurichten. Außerdem gilt eine Mindestflüchtlingsquote von 18% für diese Gruppe und jede andere Gruppe. Kritik am Gender-Irrsinn muss immer geschlechtsneutral formuliert werden. Und der Mossad hat das Recht, ihre Webcams jederzeit zu aktivieren. Also ich bin vom Mossad. Egal. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß in unseren sehr guten Gruppen. Und denken Sie daran, wer eine Facebook-Gruppe nicht aufrechterhalten kann, wird es mit einem ganzen Land erst recht nicht schaffen. Wählen Sie deshalb am 24.09. die Partei. Sie ist sehr gut.
Also es war dann tatsächlich der Beweis letztendlich, dass alles das, was wir im Oktober und November 2016 untersucht haben, auch wirklich so gewesen ist. Also die haben wirklich sich in den gesamten Zeitraum dahingesetzt und Gruppe für Gruppe heimlich gekapert und sich selber als AfD-Mitglieder ausgegeben innerhalb der Gruppen und haben so von den Bots jeweils die Adminrechte erlangt, sodass sie am Ende sagen konnten wirklich, aha, jetzt haben wir die Gruppen und das Ganze war tatsächlich ein Botspiel. Die Sache ist, es geht nicht immer alles so gut aus. Es ist auch nicht immer so einfach, Social Bots zu erkennen, gerade weil sie sich so gut tarnen können. Deswegen ist Beobachten wirklich ein Element, um Social Bots zu erkennen. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, wie ich anfangs gesagt habe, die Diskussion um Bots ist sehr unbefriedigend, da es keine wirklichen Ergebnisse am Ende gibt. Wir reden immer nur von potenziellen Kräften. Wir reden davon, wie potenziell uns Bots beeinflussen können, aber wir können nicht messen, wie stark. Also mittlerweile geht man wirklich davon aus, dass dieser Bot-Effekt weitaus weniger stark ist, dass man halt weitaus weniger durch Bots manipuliert wird, wie man das ursprünglich angenommen hat. Nur man muss in dieser ganzen Diskussion einfach schlichtweg wissen, dass es eben Bots gibt. Man muss halt das Bewusstsein aufbauen, dass man in sozialen Netzwerken auf Bots stoßen kann, dass es halt nicht alles Menschen sind, mit denen ich interagiere, sondern dass bewusst Software unterwegs ist, die Meinung gestalten soll, die beeinflussen soll und vor allem, die sich auch weiterentwickelt. Und auf dieser Basis geht es bei dem Wissen um Social Bots einfach um das Wissen, dass sie vorhanden sind und dass sie sich weiterentwickeln sollen und dass wir halt den Kopf frei haben müssen, dass wir an dieser Stelle jederzeit auf Bots stoßen können. Kurz noch, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Ab nächste Woche ist endlich unser offizielles Unterrichtsmaterial für Österreich online. Also wir haben letztes Jahr im Dezember mit dem Bundesministerium für Bildung zusammen eine Schulvideoreihe erstellt. Da kommt auch das Thema Social Bots drin vor. Das ist generell, diese Schulvideoreihe ist für Jugendliche der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Da sind diese verschiedenen Themen alle drin, auch die Social Bots. Also wer sich das angucken mag, auf unserem YouTube-Kanal zddk.tv sind alle diese Videos jetzt online und da werden auch die Social Bots nochmal kurz und jugendgerecht behandelt, sodass wirklich das Thema Bildung gerade in einfachen Videos auch an die Schulen mal so endlich kommt, dass die Medienbildung dort ankommt und dort ist auch Material für Unterricht, für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Gruppenleiter enthalten, sodass man wirklich in Ruhe diese Thematik auch vorher angucken kann. Bedanke ich mich an dieser Stelle und ja, wer noch Fragen hat, gerne noch ein paar Minuten.
Vielen herzlichen Dank, André Wolf. Gibt's Fragen? Wir haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein Mikrofon kommt sofort zu dir.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine vielleicht naive Sichtweise ist, dass es Facebook ja, dass es im Interesse von Facebook ja sein liegen sollte, diese Social Bots aus dem Netzwerk rauszukriegen, weil die wollen ja mit Werbung und so weiter Geld verdienen, neben vielen anderen Dingen auch. Und ich denke mir, von der technischen Seite müsste es ja möglich sein, den Bot zu erkennen, weil der wahrscheinlich nicht physisch fordert, dass er durchsitzt und seine Texte reinhämmert, sondern über eine API die Texte in dieses Netzwerk reinfüttert. Gibt es da Bestrebungen von Facebook, in diese Richtung tätig zu werden?
Offiziell unterliegen Social Bots natürlich der Klarnamensrichtlinie bei Facebook. Sie dürften eigentlich gar nicht erscheinen. Da Social Bots keine Menschen sind und keinen Klarnamen tragen, dürften sie nach eigener Richtlinie überhaupt nicht auf dem Portal zu finden sein. Sie sind aber da. Ich weiß auch nicht, wie hoch das Interesse von Seiten Facebook ist, Social Bots zu entfernen, denn letztendlich sind Social Bots für Facebook ja auch positiv, muss man sehen, da sie ja Interaktion erzeugen, da sie, wie hier gesehen, viele Gruppen erzeugen und Menschen bei Laune halten in Netzwerken. In diesem Fall ist Facebook natürlich intransparent wie immer und gibt keine Aussagen darüber, was denn passieren soll. Theoretisch müsste es natürlich für sie sehr einfach sein, Bots zu erkennen Bot wirklich nach dem Bot-Muster zu erkennen und dementsprechend anhand der Klarnamenpflicht alleine eine Klarnamenabfrage zu stellen und sagen, bitte beweise uns, dass du ein Mensch bist. Ist vielen von uns auf Facebook schon passiert, warum nicht auch Bots?
Für ein, zwei weitere Fragen haben wir noch Zeit. Nutzt die Gelegenheit, solange der andere Wolf noch Rede und Antwort steht. Ja.
Vielleicht noch eine andere. Ich bin ein bisschen später gekommen, falls es heute nicht zum Thema gekommen ist. In den letzten Vorträgen von dir war das der Fall. Ziel von diesen Fake News ist, was ich mal mitgenommen habe, ja möglichst viel Traffic auf gewisse Seiten zu generieren und dann über die Partnerprogramme Geld zu lukrieren. Jetzt scheint mir aufgrund des Aufwands da doch relativ viel, sagen wir mal, Tagesfreizeit investiert werden zu müssen, damit mir das Ziel dann des Weiterleitens gelingt. Frage, ist da so viel Geld dahinter, dass sich das wirklich rentiert?
Das ist die große Frage. Da haben wir leider keinerlei Ergebnisse. Also du sprichst jetzt von den kommerziell betriebenen Fake News. Muss wohl. Also ich weiß nicht, wie viele das sind und wie professionell gesteuert das ist, ob das wirklich Agenturen sind, die da jetzt letztendlich hinterstecken oder nicht. Da sind wir bei Mimikama natürlich an unsere Grenzen gestoßen. Wir können nur beschreiben, wie es aussieht, aber wir können dem Ganzen leider noch nicht investigativ hinterhergehen, dass wir sagen können, okay, diese Firma war es und diese Person steckt dahinter, diese Person verdient jetzt 4.000 Euro im Monat damit. Da muss ich leider an dieser Stelle mit der Antwort passen.
Also als Anmerkung dazu, es gab, glaube ich, letzten Herbst nach der US-Präsidentschaftswahl Berichte über englischsprachige Agenturen, informelle Agenturen vielleicht, die da, glaube ich, vor allem in Montenegro und umgebenden Ländern benannt wurden. Wie viel da dran ist, kann ich aber auch nicht wirklich einschätzen. Aber da gab es Berichte dazu, dass es kommerziell interessant, für, genau, zumindest in diesen Ländern ist.
Das war ein recht ausführlicher Artikel und die haben wirklich gesagt, dass sie wirklich bis zu 4.000 Dollar im Monat damit verdienen. Wie gesagt, bewiesen werden konnte das nie, weil diese Personen, die damals in dem Umfang interviewt wurden, mittlerweile sich nicht mehr vor die Kamera stellen wollen. Zum einen verständlich, zum anderen natürlich schwierig, weil man es nicht mehr nachvollziehen kann. Wir haken den Bericht erstmal so ab. Es gab ihn, diesen Bericht, und mit V die Stadt war das irgendwie. Ich habe den Namen jetzt vergessen. War eine kurze Stadt mit V am Anfang. Veles. Und da gab es diesen Artikel drüber. Ja, sie haben viel Geld damit verdient, mit diesen kommerziell betriebenen Fake News. Nur wie gesagt, es lässt sich nicht nochmal nachstellen, weil keiner mehr vor die Kamera treten will.
Okay. Das waren, glaube ich, alle Fragen. Sieht so aus. Dann vielen herzlichen Dank, André Wolf, für den Einblick in das Leben der Bots.